Am vergangenen Wochenende hat in Kalkar in Nordrhein-Westfalen der Bundesparteitag der AfD stattgefunden. Ein Parteitag, der unter anderem deshalb Aufmerksamkeit gefunden hat, weil es in Corona-Zeiten ein Präsenzparteitag gewesen ist. Es ist aber auch ein Bundesparteitag gewesen, bei dem die innerparteilichen Differenzen in der AfD deutlich zutage getreten sind. Und um darüber ins Gespräch zu kommen, bin ich jetzt mit Andreas Kemper verbunden. Er ist Soziologe und er beobachtet die Entwicklung der AfD seit ihrer Gründung. Schön, dass du dran bist. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen.
Wir haben ja das letzte Mal vor einem knappen halben Jahr miteinander über die AfD telefoniert und da war gerade ganz aktuell das Prozedere um den Ausschluss von Andreas Kalbitz. Damals hattest du gesagt, es gibt innerhalb der AfD eine Machtprobe zwischen dem völkischen Flügel auf der einen Seite und zwischen dem radikal neoliberalen Flügel auf der anderen Seite. Und du hattest damals gesagt, diese Differenz innerhalb der AfD, die wird sich nochmal entscheidend entzünden an einem Sonderparteitag der AfD, einem Parteitag, in dem es um das Sozialkonzept dieser Partei gehen wird. Dieser Sonderparteitag zum Sozialkonzept, der ist lange aufgeschoben worden. Jetzt hat er am Wochenende eben in Kalkar stattgefunden. Bevor wir dazu ins Detail gehen, vielleicht erstmal ein zusammenfassendes Resümee. Würdest du sagen, dass diese Machtprobe innerhalb der AfD am letzten Wochenende entschieden worden ist?
Ja, der Status quo ist quasi beibehalten worden. Also das heißt, es gibt weiterhin die Spaltung innerhalb der AfD, die fast 50-50 ist, mit einem leichten Übergewicht beim Meutenlager. Und da hat sich quasi noch nichts geändert. Auch inhaltlich ist es ein Kompromisspapier, was dabei herausgekommen ist. Also auch da haben sich halt die Idealpositionen von beiden Seiten nicht durchgesetzt, sondern es gab einen Kompromiss. Und ja, wie zerstritten das ist, hat sich in sehr verbal radikal gezeigt. Aber es ist weiterhin nicht zu einer tatsächlichen Spaltung gekommen.
Du hast nun schon gesagt, dieses Sozialprogramm, das verabschiedet worden ist, das ist ein Kompromiss. Beide Seiten konnten sich da nicht durchsetzen. Wie könnte man das denn zusammenfassen? Was ist denn da beschlossen worden? Was sind so sozusagen die groben Linien und die Stoßrichtungen dieses Konzepts?
Naja, eigentlich ist das, was da vorgeschlagen wurde, dieses Rentenkonzept, nicht sehr groß abweichend von dem, was im Rahmen der Konzepte ist, die von anderen Parteien, von den älteren Parteien auch schon formuliert wurde. Also da ist jetzt, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von der AfD, abgesehen von einigen Positionen, wo dann gefordert wurde, dass zum Beispiel, dass es ein Konto geben soll für Kinder und Jugendliche, wo der Staat einzahlen soll, was dann nur für deutsche Kinder ist. Also da kommt dieses völkische Moment rein. Das Ganze ist sehr stark bezogen auf demografische Aspekte, wo dann also auf bevölkerungspolitische Aspekte, was dann vermittelt wird über Familienpolitik und die Familien sollen gestärkt werden. Und das bildet sich dann in der Rentenpolitik ab. Aber das sind jetzt keine radikalen Entwürfe, also weder halt das Konzept des Höckeflügels noch das extrem neoliberale Konzept von Meuthen konnte sich da durchsetzen. Also es gab einen Kompromiss und damit kann die AfD eigentlich nicht großartig punkten, weil das nicht was ein Alleinstellungsmerkmal für die AfD jetzt wäre.
Nun ist ja diese Debatte über das Sozialprogramm, über dieses Rentenprogramm innerhalb der AfD in Kalkar überlagert worden durch eine Rede des Parteisprechers Jörg Meuthen, der eben für diesen eher radikal neoliberalen Flügel steht und der einen bürgerlichen Anstrich der Partei gewahrt wissen will. Jörg Meuthen hat ja in seiner Rede bewusst den eigentlichen Inhalt des Bundesparteitags zurückgestellt und hat gesagt, er will hier jetzt eine Ansage machen, er will seine Redezeit für was anderes nutzen und er hat dann Einheit und Disziplin angemahnt. Man könnte meinen, er hat eben gegen den völkischen rechtsextremen Teil der AfD gesprochen. Er hat eine kritische Distanz zur Querdenkenbewegung angemahnt, er hat eine zu radikale Wortwahl kritisiert und er hat rückwärtsgewandte Positionen, eine Absage erteilt, zum Beispiel eine Orientierung an Bismarck. Er ist dafür im Plenum ja abgestraft worden und die Vertreter des rechten Flügels der Partei waren sehr lautstark und trotzdem ein Antrag, in dem das Verhalten von Jörg Meuthen in der Öffentlichkeit verurteilt werden sollte, das ist abgelehnt worden. Was würdest du denn sagen, wie ist Jörg Meuthen aus diesem Parteitag rausgegangen mit dieser Rede, die er dort gehalten hat?
Also auch da ist es beim Status quo geblieben. Also das heißt, er hat ja wirklich ausgeteilt. Obwohl er so ausgeteilt hat, ist er eben nicht abgemahnt worden. Das heißt, er hat eine Mehrheit hinter sich, wenngleich diese Mehrheit auch sehr knapp ist. So, und in seinem eigenen Landesverband hingegen in Baden-Württemberg konnte er sich gegen Weidel nicht durchsetzen. Vor ein paar Wochen hat er sich zurückgezogen ins Europaparlament quasi und hat darauf verzichtet, gegen Weidel da anzutreten in Baden-Württemberg. Das heißt, geht letztlich auch gar nicht um die Personalie Meuthen, sondern es geht letztlich um einen grundlegenden Konflikt zwischen verschiedenen Strömungen, wofür dann Meuthen quasi nur eine Figur ist. Und da muss man auch nochmal unterscheiden, den Konflikt zwischen den strategischen Ausrichtungen der AfD und den ideologischen Ausrichtungen. Bei der Ideologie hat es jetzt einen Kompromiss gegeben, ja, da hatte ich ja gerade gesagt, also weder die Faschisten haben sich da mit ihrem völkischen Konzept komplett durchsetzen können, noch die Neoliberalen konnten sich durchsetzen. Und bei der strategischen Ausrichtung geht es eben darum, tritt man gemäßigt auf mit der Option, irgendwann zusammen mit einer Merz-CDU vielleicht doch noch an der Regierung beteiligt zu werden. Oder tritt man eben systemoppositionell auf und sagt, wir wollen den Umsturz und wollen damit Leute gewinnen und können deswegen und müssen deswegen auch in der Wortwahl radikaler auftreten.
Also es geht nicht nur um einzelne Personen, sondern es geht um eine Richtungsentscheidung innerhalb der AfD. Es hat sich gezeigt, die Partei ist gespalten. Du hast gesagt, fast 50-50%. Wie, wenn wir jetzt auf Höcke und seine Anhänger schauen und die Leute, die eben dem inzwischen offiziell aufgelösten Flügel angehören, was würdest du sagen, wie sind denn die aus dem Bundesparteitag hervorgegangen? Die sind ja nun quasi sozusagen sehr lautstark gewesen, haben quasi das Plenum dann dominiert in ihren Reden gegen Meuthen. Aber ja, wie gehen die da raus? Und ja, vielleicht, was gibt es da inzwischen auch schon für Stimmen, ja, wie diese Seite diesen Parteitag bewertet?
Also die haben formal gesehen, haben sie eher verloren, weil jetzt das Machtverhältnis sich noch mehr verschoben hat im Bundesvorstand gegen den Höcke-Flügel. Also Kalbitz wurde ja ersetzt durch Frau Kotar und die gehörte eher den Meuthen-Lager an. Das heißt, rein formal haben sie im Bundesvorstand den Kürzeren gezogen. Aber wenn man sich die Partei insgesamt anschaut, dann sieht man, dass der Höcke-Flügel nach und nach stärker wird. Und zwar ist der Konflikt ja schon, die AfD wurde ja 2013 gegründet und 2014 fing der Konflikt an. Und Anfang 2015 wurde der Flügel gegründet. Das heißt, die AfD-Geschichte ist die Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Flügel. Und der Flügel ist immer stärker geworden. Das, denke ich, wird auch weiterhin passieren. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann tatsächlich auch der Flügel die Mehrheit hat.
Mhm. Noch hat der Flügel die deutliche Mehrheit nicht. Und du hast es auch schon angesprochen, das spiegelt sich auch jetzt in diesen personellen Neubesetzungen im Bundesvorstand wieder. Das sind ja sozusagen ist der Posten für Andreas Kalbitz, der musste nachgewählt werden. Und zwei weitere Posten sind neu besetzt worden. Neu im Bundesvorstand sitzen jetzt Carsten Hütter aus Sachsen, Christian Waldheim aus Schleswig-Holstein und Joanna Kotar, die du schon angesprochen hattest, die für die AfD auch schon im Bundestag vertreten ist. Was kannst du denn zu diesen Personalien sagen, wie lassen die sich einordnen im Parteigefüge?
Ja, also erstmal muss man ja betonen, dass die AfD insgesamt rechts ist. Es gibt da keine gemäßigten Positionen. So, und innerhalb dieses Gefüges ist es aber sehr deutlich, dass zum Beispiel die Kotar eine ganz andere Position vertritt als Kalbitz und trotzdem gewählt wurde. Das heißt, also der Meuthen-Flügel hat sich da durchgesetzt.
Ja, also genau, sozusagen kann man in der Entscheidung sehen oder in diesen Wahlen, da setzt sich Jörg Meuthen halt durch und das finde ich auch interessant, also weil es vielleicht auch so ein bisschen, ja sozusagen die Flügelleute auch so lautstark sind und irgendwie das verstehen, auch so einen Parteitag zu dominieren und trotzdem aber eben ja sozusagen dieser extrem neoliberale Flügel anscheinend doch auch ein Machtfaktor innerhalb der AfD ist. Nun hattest du gestern im Vorgespräch, als wir kurz sozusagen über das Interview gesprochen haben, auch gesagt, es gab auch weitere personelle neue Entscheidung. Ich habe dazu jetzt im Netz nichts gefunden. Es geht wohl um das Bundesschiedsgericht. Vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, was da sozusagen noch sich vielleicht verschoben hat oder gleich geblieben ist?
Also das Bundesschiedsgericht ist sehr wichtig. Es geht bei der AfD ist nicht nur der Bundesvorstand wichtig, weil Entscheidungen, Personalentscheidungen, die da getroffen werden im Bundesvorstand oder auch andere Entscheidungen, die können dann halt, wenn damit Leute nicht einverstanden sind, die können das Bundesschiedsgericht anrufen. Und dieses Bundesschiedsgericht entscheidet dann. Ja, das heißt, das Bundesschiedsgericht, das wird immer ein bisschen unterschlagen, aber das ist nicht genauso wichtig letztlich wie der Bundesvorstand oder vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ist auf jeden Fall sehr relevant. Und da wurden auch 5 Leute nachgewählt. Und es gab eigentlich nur eine Kampfabstimmung. Es gab nur eine Kampfabstimmung, wo dann auch der Mandic angetreten ist. Und Mandic ist ein sehr, sehr exponierter Vertreter des Höcke-Flügels, der ja auch den Antrag gestellt hat, am Sonntagmorgen halt gegen Meuthen, ne, wo dann gesagt wird, hier Meuthen soll gerügt werden und so weiter. Damit konnte er sich nicht durchsetzen. Und der ist dann auch, der ist Rechtsanwalt, der hat sich dann auch beworben für den ersten Posten, der vakant geworden ist beim Bundesschiedsgericht. Und er hat da ungefähr ein Drittel der Stimmen bekommen, oder 32% war das, glaube ich. Auch da konnte er sich nicht durchsetzen. Auch da wurde dann eben ein, in Anführungszeichen, gemäßigter, also im Vergleich zum Mandic, was auch nicht schwer ist, ein gemäßigter Mensch ins Bundesschiedsgericht gewählt. Und bei den anderen vier Nachwahlen gab es überhaupt keine Konkurrenz. Sie sind alle ohne Gegenkandidatin reingewählt worden und das sah dann meiner Meinung nach eher so aus, dass es da eine Verständigung gab, dass die dann reingewählt werden. Aber auch da sehe ich eben, dass es keine Mehrheit gibt für den Höckeflügel. Das heißt, auch beim Bundesschiedsgericht, es ist nicht so, dass es jetzt ein Gegenpol ist zum Bundesvorstand. Bundesvorstand eher Meuthen und mit dem Bundesschiedsgericht könnten die dann dagegen votieren. Also könnte man vergleichen jetzt mit den Vereinigten Staaten, wo dann halt Biden einer Regierung ist demnächst, aber der Supreme Court ist quasi dann in Trumps Hand oder so. Also das ist bei der AfD nicht. Ne? Das heißt, auch das Bundesschiedsgericht vertritt eher mehrheitlich die, vielleicht nicht die Meuthen-Position, aber eine Position, die nicht flügelnah ist.
Also der Höcke-Flügel hat personell keine Mehrheit innerhalb der AfD, zumindest wenn man eben diese Posten sich anschaut. Trotzdem hast du angedeutet, dass du sozusagen es für wahrscheinlich hältst, dass irgendwann der Flügel die Mehrheit bekommt innerhalb der AfD. Vielleicht können wir genau abschließend auch da noch darauf schauen, was sind denn mögliche Entwicklungswege oder was würdest du vielleicht auch sagen, an welchem Punkt könnte denn sozusagen es wieder zu dieser Machtprobe, die nun nicht entschieden ist, wo könnte es wieder sozusagen dazu kommen, dass das explosiv wird innerhalb der AfD?
Nee, das sind dann die Wahlen, würde ich sagen. Also das stehen ein paar Wahlen an. Ich glaube, Baden-Württemberg wird auch gewählt im nächsten Jahr, auf jeden Fall die Bundestagswahl. Und wenn dort die AfD auf einstellige Ergebnisse kommt, was ich momentan nicht für ausgeschlossen halte, dass halt bei der nächsten Bundestagswahl im, ich glaube, September ist sie jetzt angesetzt, wenn da die AfD auf, was weiß ich, nur 9,8% kommen würde, die hätten dann aber gleichzeitig im Osten und bei Höcke und in Brandenburg, also bei den Flügelländern Sachsen-Anhalt, hätten die dann weit über 20%. Ja, also dann kann es sein, dass da dann der Meuthen-Flügel in Erklärungsnot gerät und oder auch in Baden-Württemberg. Ne, es ist ja quasi, da kommt der Meuthen her. Wenn da die AfD ihr Ergebnis von der letzten Landtagswahl nicht bekommt, sondern weit runterfällt, ja, also das würde dann den Flügel wiederum stärken. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, die nicht voraussehbar sind. Also ich meine, auch mit Corona hat ja niemand gerechnet vor 2 Jahren. Das Corona hat ja einen sehr großen Einfluss. Also solche Einflussfaktoren sind natürlich immer auch da, die man nicht voraussehen kann, die dann auch wiederum zu bestimmten Änderungen führen könnten. Aber wenn sowas nicht passiert, würde ich sagen, die Zeit arbeitet eigentlich für den Flügel, dass der nach und nach Landgut macht und nicht nur dann im Osten stark verankert ist, sondern nach und nach auch immer stärker im Westen verankert ist. Aber das dauert, das ist eher so ein Dampfwalzenprozess.